Ja, spannendes Thema oder auch nicht. Über Strukturen reden, über Formen. Es ist ja in dieser ganzen Reihe zu sehen, wo wir uns seit 1,5 Jahren Gedanken über die Identität unseres Gemeinschaftsverbandes, über sächsische Gemeinschaftsarbeit machen. Inhaltliche Fragen haben die Brüder vorher schon abgeklopft und manches uns deutlich gemacht. Und heute Strukturen, Form und Gestalt. Was das mit Identität zu tun hat? Und vielleicht auch die Frage, was prägt eigentlich was? Also prägt die Identität die Form oder die Form die Identität? Das klingt theoretisch. Und irgendwo sagt das, was hat das eigentlich mit dem zu tun, was wir in unseren Orten, manchmal auch kleinen Orten brauchen? Hat sehr wohl was damit zu tun. Hier geht es darum, wie ist Gemeinschaftsarbeit erkennbar? Also Identität heißt doch, wer bin ich denn? Und in der Form müsste das doch zum Aussehen kommen. Vielleicht ist gut, wenn man an dieser Stelle nochmal den Faden aufnimmt. Identität, Gemeinschaftsidentität. Wozu? Wozu ist es sinnvoll, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen? Vielleicht machen es auch nur einige Theoretiker, die einfach zu viel Zeit haben. Ich versuche es mal deutlich zu machen. Identität heißt, ich weiß, wer ich bin. Es geht um Selbstverständnis. Und meiner Ansicht nach sind da 4 gute Gründe, warum man sagen muss, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ein Grund ist zum Beispiel nach der Frage des Selbstbewusstseins. Wie kann ich auftreten? Das kennen wir, dass es Menschen gibt, die haben ein sehr geringes Selbstbewusstsein und die kommen mit Blick nach unten und wagen sich kaum hochzugucken. Ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein gibt das, was man heute Standing nennt. Ein Auftreten, dass man sagen kann, ja, das bin ich. Und ist gut. Und kein verkrampftes. Das hat mit Identität zu tun. Eine zweite Sache, es geht auch um das innere Erleben, die Frage nach Dankbarkeit. Ich bin Johannes sehr dankbar, dass er mit uns heute den Psalm gebetet hat. Ich danke dir, Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wenn ich da morgens vorm Spiegel stehe und das sagen kann, geht der Tag ganz anders los. Und wenn ich als Gemeinschaft sagen kann, lieber Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, dann habe ich in meinen Reihen eine ganz andere Dynamik. Hängt mit Dankbarkeit und mit Freude darüber zusammen. Natürlich auch Überzeugungskraft, Anziehungskraft. Wer weiß, wer er ist, wer dankbar über sich sein kann, der wird anziehend auf andere wirken. Leute, die mit sich selber nichts zu tun haben wollen, da will auch kein anderer was mit zu tun haben. Und dann auch ein 4. Punkt, die Frage nach Partnerschaft. Ich kann nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wissen, wer sie sind. Alles andere wird problematisch. Wenn jemand ständig überlegt, ob das nun richtig ist, was er macht oder nicht, da geht so viel Zeit in den Bach runter, so viel Kraft, ist auch Unsicherheit. Und jetzt ist es halt so, wenn man sagt, ne, eine kleine Identität heißt, da gibt es wenig Dankbarkeit. Da gibt es wenig Stehvermögen. Und je größer eine Identität ist, jemand weiß, wer er ist, umso stärker ist auch seine Kraft. Das ist für mich so als einleitende Bemerkung wichtig. Worum geht es mir denn, wenn wir über Identität, Struktur, Gestalt und Form nachdenken? So sagen kann, es geht nicht um die Form allein. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wie toll wir denn sind. Es geht darum, wie eine Arbeit gelingen kann. Wie wir als landeskirchliche Gemeinschaft uns ins Reich Gottes einbringen. Als eine Form, wie Reich Gottes in dieser Welt Gestalt angenommen hat. Als eine. Es gibt auch andere, das ist gut so, aber wir reden über diese Baustelle. Und dann die Sache mit Struktur und Form. Jetzt habe ich gedacht, wir machen mal einen Test. Was seht ihr? Was stellt es dar? Kann man das so? Oh ja, doch. Was ist das? Gewebe. Woran sieht man es? Ja, ne? Genau, oh, jetzt kommen die Fachleute, Schuss und Kettfaden. Genau, es ist. Gut, über diese Einzelheiten können wir später. Der Stoff erkennt man an dem, wie es in der Struktur ist. Oder das? Ist schon schwerer? Nein? Nein? Fußbodenbelag kommt dem nahe, das ist eigentlich Sand. Das ist eine doofe Aufnahme, gebe ich zu. Drittes. Stein? Ja. Es ist Papier, richtig. Es ist geknülltes Packpapier. Und das ist jetzt die Sache. An was ist denn sächsische Gemeinschaftsarbeit zu erkennen? Hier geht es darum, Identität, Struktur und Form. Wie können wir es erkennen? Wie ist es möglichst auf den ersten Blick zu sehen? Genau, das ist Gemeinschaft. Und darum geht es mir. Ein erster Satz, Identität bestimmt die Form. Wenn man Formen, Strukturen sieht, kann man auf den Inhalt schließen, weil Strukturen immer der Ausdruck dessen sind, von dem, was einmal gewesen ist. Irgendwann wurden Ideen in einer Gemeinde entwickelt, und die haben sich ausgeprägt in Formen, weil die dann plötzlich gelebt wurden. Interessant bei diesem Gedanken ist, wenn es so ist, dass die Identität eine Form bestimmt, wird die Form immer auch Kritik an der aktuellen Identität sein. Wenn die Form nämlich von einer Identität zeugt, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt. Wir können an unseren Formen auch erkennen, wie wir uns entwickelt haben. Ich möchte ein paar Beispielen deutlich machen von Formen, die durch die Identität geprägt worden sind. Das erste ist die Bibelstunde. Die Mutter aller Hauskreise. Egal, was es gibt an Kleingruppen Bibeltreffs, die Bibelstunde ist der Prototyp. Seit Jahrzehnten totgesagt, lebt immer noch. Das Ganze begann ja damit, dass Leute gesagt haben, wir möchten gern im Gespräch über dem biblischen Wort wissen, was denn unser Herr von uns will. Mal in einem Satz gebracht. Das ist die Chance, zu sagen, wir reden miteinander über das biblische Wort. Collegia Pietatis, wer kirchengeschichtlich interessiert ist, vermutlich auch schon viel früher. Und jetzt gucken wir doch mal, das ist die Form. Die meiste Stunde, die es in unserem Verband gibt. Nur mache ich auch interessante Entdeckungen. Also eine Bibelstunde heißt, wir reden miteinander über die Bibel und hören uns nicht eine Wochenpredigt an. Wir sind hier, um zu sagen, was hat der Einzelne an Erkenntnissen beim biblischen Wort? Und manchmal verkommt die Bibelstunde zur One-Man-Show. Da ist einer, der lehrt. Also, wenn ich solche Sätze sage, nicht von oben herab, auch wenn ich jetzt hier oben stehe, ist auch mein Leiden daran, zu sagen, Freunde, was passiert denn hier wirklich? Das ist Identität. Wir sind die, die über die Bibel reden. Eigentlich nicht die, die angepredigt werden. Dass es an vielen, vielen Orten sehr gut funktioniert, ist für mich keine Frage. Nur mal sehen, eine Form übt auch Kritik an der aktuellen Identität oder zumindest an der Ausführung. Ein zweites, die Gemeinschaftsstunde. Wir sind aus ganz unterschiedlichen Kontexten heute zusammen. An den Orten, wo es zwei Veranstaltungen gibt, ist die Gemeinschaftsstunde vor allem an der Form zu erkennen, das ist eher die Verkündigung von vorn. Was man als Vertiefungsstunde begonnen hat am Sonntagnachmittag, wurde irgendwann mal so zur Gesamtversammlung, ich höre Lothar Albrecht noch so, das ist die Stunde, wo alle da zu sein haben, zur Vollversammlung. Es ist keine Gesprächsstunde, sondern eher ein Predigtereignis. Wenn man sich die Form aktueller Gemeinschaftsstunden, Sonntagsstunden ansieht, merkt man, die hat die Form eines ganz normalen freikirchlichen Gottesdienstes. Geh in eine FEG, geh in eine Brüdergemeinde, da ist es nicht anders am Sonntag. Mir ist wichtig, nicht zu sagen, was verkehrt und was richtig ist, sondern uns sensibel zu machen, Formen ändern sich. Und das ist nicht schlimm, weil wir uns mitändern. Vor über 100 Jahren ist die Straßenbahn noch mit Pferden gefahren, macht sie heute nicht. Evangelisation gehört bei uns zum Profil. Das ist eine von den Formen, die uns ausmachen. Da gibt es unterschiedliche Momente. Eins ist gemeinsam, Menschen müssen Christen werden. Das ist ein ganz klar neupietistischer Zug. Gemein ist dieser Versammlung, Evangelisation, dass sie eben nicht der Versuch eines modernen Gottesdienstes ist, sondern diese Zuspitzung auf den Ruf zum Kreuz hat. Daran muss sich Evangelisation messen lassen. Nicht, ob es da bunt und munter zugeht, das darf es auch. Das wünsche ich mir. Aber die Zuspitzung zu sagen, und heute ist die Möglichkeit, dass du bei Jesus dein Heil finden kannst. Heute, und heute solltest du es entscheiden. Das ist Evangelisation. Das ist die Form, die uns auch immer wieder mitreißt, zu sagen, Mensch, lad doch jemand ein. Laienverkündigung. Ach, ich finde das Wort schwer, aber es gehört einfach in den Kontext hinein. Wir reden heute lieber von ehrenamtlicher Verkündigung, wenn das auch nicht ursprünglich das meint, was wir heute drunter verstehen. Laienverkündigung im kirchlichen Kontext heißt, hier predigt ein Nicht-Ordinierter. Das hat nichts mit Ausbildung zu tun. Aber wenn es um Ehrenamtlichkeit geht, das ist unsere Domäne, eigentlich. Und jetzt müssen wir uns als die, die sogenannte Planbearbeiter sind, zusammenstellen und mal reden, wie das im letzten Monat war. Da haben wir alle Plan gemacht. Das sind auch tolle Worte. Weiß nicht, wie das bei euch in Bezirken ist. Ich höre das immer lauter, dass zu wenige Leute bereit für diesen Dienst sind. Die unterschiedlichsten Gründe. Das Stöhnen über Ortsbesetzung ist allerorten hörbar. Interessant dabei ist doch, ich habe mal versucht, ein paar Kreisen plausibel zu machen, dass zumindest bei Bibelstunden es die normale Entwicklung ist, dass jemand aus der Unselbstständigkeit, indem er angeleitet wird zum Bibelgespräch, irgendwann doch dahin kommen muss, sagt, ich kann's. Das erwarte ich also von meinen Kindern, wenn die in die Schule gehen. Na, am Anfang übe ich mit denen das 1x1 und beim Großen, jetzt 7. Klasse, das sollte er schon hinkriegen mit der 7er Reihe. Aber wie ist das nach 30 Jahren Bibelstundenbesuch? Es Es ist mir wirklich ernst zu sagen, Freunde, das ist das Normale, dass Leute allein zusammenkommen, dass da niemand von außen kommen muss, weil wir eben Laienverkündigung haben. Wir haben das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Darauf berufen wir uns. Jetzt treten wir es doch mal an, dieses Amt. Und beschweren uns nicht, weil niemand auf dem Plan steht. Man kann diese Sache auch anders ausbaden, indem man sagt, ja, mehr Hauptamtliche. Aber merkt ihr was? Dann verschiebt sich doch was in der Identität. Ich habe auf viele Dinge, die ich sage, keine Antwort. Das gebe ich zu. Ich möchte nur mal sagen, wir müssen drüber reden. Das ist unsere Identität. Und das ist was Großartiges. Ich habe mal noch was. Gemeinschaftspflege. Zweiter großer Punkt von Gemeinschaftsidentität, Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Das, was es einmal als eigenständige Veranstaltung gab, deswegen steht hier nichts da. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt. Homersdorf, Stützengrün, Ellefeld, da weiß ich es genau. Da gab es mal sowas wie Tee oder der Packelabend. Bunte Abende, wo einfach nur da waren, um miteinander da zu sein. Wo es nicht mal einen geistlichen Anspruch gab. Meiner Erfahrung nach sind sie ersatzlos gestrichen worden. Das Gemeinschaftspflege kommt, wenn dann bei unseren Konferenzen zum Ausdruck. Natürlich freuen wir uns bei den Konferenzen auf tolle Prediger. Das ist wichtig. Aber die meisten fahren hin, weil sie sagen, da sehe ich den mal wieder. Das ist Identität. Menschen, die auch so eine Art Konferenzfrömmigkeit haben. Das sind Gemeinschaftsleute. Das mal ein paar Beispiele, wie Identität die Form prägt. Und dann habe ich gedacht, wie kommt es eigentlich dazu, zu dieser Identität? Mal ein paar Punkte. Das eine ist so eine geistliche Komponente. Aus der Bibel. Wir lesen Bibel und merken, man müsse etwas so oder so leben, so oder so tun. Gott führt Menschen. Ein zweites, jetzt warten wir auf die Helligkeit, die geschichtlichen Entwicklungen. Also unsere Identität kommt sehr stark daher, in welcher Form von am Ort wir aufgewachsen sind. Ja, ich habe jetzt gerade die dritte Predigerstelle angetreten. Das ist schon noch ein Unterschied, ob jemand in Klingenthal in eine Gemeinschaft geht oder in Luca. Die Leute verstehen sich völlig anders. Ich bin so im Zentralerzgebirge aufgewachsen, in Schneeberg. Nochmal völlig anders. Das ist die Herausforderung für unsere Versammlung, dass wir sagen, ja, es gibt eine Vielgestaltigkeit und auch wenn einer redet, das hat etwas damit zu tun, welchen Hintergrund er hat, welche Geschichte, wie denn das da entstanden ist. Ein drittes, es gibt sowas wie die Gruppensituation. Das prägt, wie ich mich verstehe. Es ist ein großer Ort, ja, kommen am Sonntag 150 Leute oder kommen wöchentlich 3. Wie ist die Einsatzbereitschaft an einem Ort? Sind das alles so Machertypen oder sind es eher die Stillen? Das prägt, wie wir uns verstehen. Auch was es an Gaben und Fähigkeiten gibt. Also wenn ich noch so missionarisch sein möchte, aber nur Leute da habe, die sagen, eigentlich wollen wir Bibel studieren, ganz im Stillen. Das hat seinen Wert. Das ist nicht gesagt, dass das was ganz Schlimmes. Und dass Leute sind, die auch in ihrer Art eher defensiv sind, dann habe ich vielleicht tolle Erkenntnisse, aber bin auf keinen Fall missionarisch. Vielleicht in einer anderen Art und Weise. Und das prägt dann auch das, wie wir uns verstehen. Auch die Frage nach der Kreisgröße. Also Eine große Gruppe, eine große Gemeinschaft hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein als ein Ort, die eben wöchentlich zu dritt, manchmal auch nur zu zweit sind. Und manchmal denke ich auch, in unseren Reihen wird der kleine Kreis zu hochstilisiert. Darf man es mal so sagen? Da ist ein ganz großes Trostelement dabei. Wir möchten ja den Leuten, die im kleinen Kreis leben, auch Mut zusprechen. Das ist richtig und wichtig. Aber Entschuldigung, die kleinen Kreise leiden auch an ihrer Kleinheit. Sonst wäre nicht jeder dritte Satz, wir sind nur noch. Und dort kommt eine Verliereridentität hervor, die ich einfach furchtbar finde. Da muss sich was ändern. Auf Golgatha waren es auch nur drei, aber die waren schon drei. Ein paar Wochen später waren es ein paar hundert. Das ist die Frage des Blickrichtung. Ein kleiner Kreis, dass der auf Wachstum sich orientiert. Oder die Räumlichkeiten. Eine Gemeinschaft mit eigenen Räumen ist was ganz anderes als jemand, der zur Miete ist. Oder, das habe ich nun lang genug erlebt auch, da trifft sich ein Gemeinschaftskreis in einem Bauerngut. Das ist schön, also was da Leute an Mühe und Aufwand verwenden, um dann Räume schön herzurichten. Interessanterweise ist, dass es auch nach zwei Generationen später die Leute nicht unbedingt sagen, wir gehen zur Gemeinschaft, sondern wir gehen zu Müllers. Und auch die Außenwahrnehmung, nicht die bei Müllers. Das ist eine ganz andere Identität, als wenn da ein Gemeinschaftshaus steht, wo oben Landeskirche Gemeinschaft dran steht. Da gibt es ein viel größeres Heimatgefühl. Wahrscheinlich kann Michael Hertel das auch noch mehr belegen. Also sagen wir, da, wo wir Häuser gebaut haben, da ist da auch was gewachsen. Und spätestens hier merkt man, die Formen haben auch eine Rückwirkung auf das, wie wir uns verstehen. Ist die Form attraktiv, so ist das Selbstbewusstsein stark. Und dann kommt das andere dazu, vielleicht so als fünftes prägendes Merkmal, auch was uns formt. Ich würde sagen, eine soziale Komponente, die Fremdwahrnehmung. Wie reden Menschen in eurem Ort über eure Gemeinschaft? Ob das wahr ist oder nicht, das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Oberes Vogtland, tolle Gemeinschaft. 70, 80 Jahre alt, also nicht die Leute, sondern die Gemeinschaft. Und die Leute reden, das sind die Heiligen. Wobei ich sagen würde, wenn ich auf den Jugendkreis gucke, nach so viel Anlass für diese Bezeichnung gibt es nicht. Okay, Markus, Entschuldigung. Aber merkt ihr das? Und das, was die Leute über uns denken, wird auch prägen, wie wir uns verstehen. Und wenn es die Abwehrhaltung ist, so eine Trotzreaktion, so eine Rolle im Zusammenspiel, ob jemand schon immer Partner von anderen Gemeinden ist oder nicht, das, was andere über mich denken, prägt mich auch. Trotzreaktionen müssen nicht toll sein und ich muss es auch nicht gut finden, aber die gibt's. Wenn eine Gemeinschaft seit 100 Jahren im kirchlichen Rahmen immer Probleme hat, wird sie sich anders verstehen als eine Gemeinschaft, die das anders erlebt hat. So funktioniert's. Die Mechanismen muss man im Hinterkopf haben, wenn man über Form und Gestalt unserer Arbeit nachdenkt. Weil man kommt sonst sehr zu dem Punkt, Formen heilig zu sprechen. Formen sind Gefäße. Sie können und müssen veränderbar sein. Und wir dürfen Formen nicht mehr lieben als Menschen. Wir dürfen Formen nicht mehr lieben als Menschen. Menschen lieben, die Jesus liebt. Und in die Form anbieten, dass sie den Inhalt begreifen können, legt sich nahe bei Form. Gedacht, an der Stelle wollte ich gerne nochmal machen, wenn Form unser Selbstverständnis prägen. Interessante Gedanken bekommen. Das ist der Quartalsplan, also ein Teil eines Quartalsplans. Also jeder versucht jetzt seine Nummer zu finden. Ich kenne das, die Reflexe, die dort passieren. So gut geplant wie landeskirchliche Gemeinschaften ist kaum eine andere Form von Gemeinde. Schon wer den Begriff Quartal kennt, outet sich als einer der Gemeinschaft nahestehender. Oder er muss im Wirtschaftsunternehmen sehr weit oben sitzen. Begriffe wie planwirksam, plantechnisch oder Planbearbeiter, das ist ein verräterischer Dialekt, wie das weiche K eines Leipzigers. Zum anderen zeigen sie aber auch, dass Formen die Gefahr haben, mehr zur Identität zu werden, als sie sollten. Ursprung ist die zeugnishafte Verkündigung von Laien, ja, das Priestertum aller Gläubigen. Aber es könnte auch sein, dass das zu Dingen führt, die wir nicht wollen, dass es am Ende um Planerfüllung geht. Geht es um eine Planerfüllung? Das haben wir Gott sei Dank seit über 20 Jahren nicht mehr, eigentlich. Eine Gemeinschaft ist nicht lebendig, wenn der Plan besetzt ist. Das ist ein Hilfsmittel. Und das andere, was mich doch etwas nachdenklich macht, ist die Frage, dass es sehr um Effizienz geht. Es geht darum, der hat eine gute Stunde gehalten, die könnte doch auch mal woanders halten. Ob das, was in A-Dorf dran ist geistlich, in B-Stadt wirklich im Moment gehört werden muss, ist für mich eine geistliche Frage, die wir nochmal diskutieren sollten. Das ist der Nachteil bei so einem Plansystem, wo es darum geht, wir besetzen. Die Frage nach dem, was in der Verkündigung dran ist. Die Aktualität und Situationsrelevanz. Ansonsten hat das die Gefahr in sich, ich rede von der Gefahr, nicht von dem, wo ich sage, alles furchtbar, dass wir in der Verkündigung verflachen und zu Allgemeinplätzen kommen. Weil jemand, der einmal im Jahr irgendwo ist, der weiß doch überhaupt nicht, was da gerade dran ist. Unsere Bezirksstruktur, das ist was ganz Interessantes. Eigentlich sind es Organisationseinheiten. Manche sind geistlich, geschichtlich gewachsen, muss man jetzt, glaube ich, nicht sich hinein vertiefen. Aber niemand definiert sich doch in echter Weise über einen Bezirk. Vielleicht der Bezirksleiter. Also, ich mache das mal, versuche es mal deutlich zu machen, was da auch passieren kann. Dass plötzlich eine Form Aufgaben der Identität übernimmt und plötzlich wird es unkorrigierbar. Zum Beispiel, könnte man nicht einen größeren Bezirk, einen starken Bezirk, ich gucke mal zu euch, Auerbach, habe ich lange genug immer in der Nähe gelebt, könnte man den nicht mal aufteilen? In zwei Hälften, die eine Hälfte nach Klingenthal, die andere nach Lengenfeld. Und man würde mit dieser wahnsinnig tollen Dynamik dieses Bezirkes, mit der Kraft, zwei kleinere Bereiche beleben können. Ja, andere große Bezirke können das mal so für sich überdenken, wie und wenn er jetzt merkt, was dann so beim eigenen Denken abgeht, sagt, es geht eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Und an der Stelle merkt man, dass Formen plötzlich sehr wichtig geworden sind. Warum auch immer. Es geht mir heute nicht darum, einen Antrag einzureichen, wir müssen jetzt die Bezirksstruktur völlig anders organisieren. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen. Eine Bezirksstruktur kann mehr zu einem Lokalpatriotismus führen, als so gut ist. Es kann eine Konsumhaltung und Mentalität einfach fördern. Bezirke sind keine Regierungsbezirke oder Hierarchien, weil der Ort ist nicht für den Bezirk oder Verband da. Ein Ort ist nicht für den Bezirk da, sondern umgekehrt. Bezirk und Verband ist eine Hilfskonstruktion dafür, dass die Arbeit in einem Ort gelebt werden kann. dass dort etwas losgeht. Wir sind als Verband, als Versammlung heute nur dazu da, dass wir uns überlegen könnten, wie die Gemeinschaftsarbeit in den Orten, 400, Johannes, wie viel, 450? 430, das war jetzt Prophetie. Wie die dort geschehen kann. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt aber auch im Umkehrschluss für einen Ort, dass er sich fragen lassen muss, wie eingebunden in dieses System, Bezirk und Verband bist du denn? Was bringst du an Mitarbeit ein? An Teilhabe und Teilnahme? Bezirksgemeinschaftstag, Bezirksgebetstunden. Und auch an finanziellen Mitteln. Das sind für mich die drei Größenordnungen, die man auch mal fragen muss, was bringst du denn ein? Was kannst du einbringen? Wo man sagen muss, an einer Stelle, sag mal, brauchst du überhaupt Verband? Willst du das? Das ist entscheidend für uns. Weil, wie viele ehren- und hauptamtliche Mitarbeit wird durch Kreise, die seit Jahrzehnten, ich rede nicht von den letzten 5 Jahren, wo Leute alt geworden sind und schwach geworden sind, davon rede ich nicht, sondern von Kreisen, die seit 70, 80 Jahren nur bedient werden. Wie viel an Mitarbeit haben wir denn dort schon auf den Müll gefahren? Was bedeutet das eigentlich für Geschwister, die seit Jahrzehnten dorthin gehen und merken, na, mit uns wollen die eigentlich gar nichts zu tun haben, die sind froh, dass wir denen eine Bibelstunde halten, aber mit uns als Werk wollen die nichts zu tun haben. Es geht nicht kleine Orte kontra große Orte, sondern ums Eingebundensein. Nur wenn jeder in den Topf etwas hineingeht, wird etwas im Topf drin sein. Geht nicht um die Höhe. Aufpassen, dass Form Hilfsmittel bleibt und nicht zur Identität wird. Formen sind veränderbar und müssen Leben beherbergen und nicht Leben ersticken. Bedienmentalität. Kommen wir mal noch, dritter Punkt bei den Formen, die auch unser Selbstverständnis prägen, die Frage nach dem Gemeindeverständnis. Ist eine Gemeinschaft Gemeinde oder Teil einer Gemeinde? Das ist die Frage nach der Identität. Ich habe mal 2 verschiedene Dinge hingenommen. Von meinem jetzigen Bezirk habe ich noch keine Bilder gemacht. Es geht nicht um gut und böse, schlecht. Es geht um die Frage nach dem, wie verstehen sich Leute. Wo sich Gemeinschaft als Kreis, als Gruppe von Leuten innerhalb einer Gemeinde steht, versteht, da ist es ein Zeugnis auch eines Pietismus. Nur, meine Erfahrung ist die, dass dort, wo Leute sagen, jawohl, wir sind die Bibelstunde, der Bibelstundenkreis einer Kirchgemeinde, es ganz schwer ist, eine nachfolgende Generation hineinzubringen. Weil die nachfolgende Generation aus dem Jugendkreis ihr gemeindliches Bewusstsein, wie kann es denn anders sein, in der Gemeinde findet, nicht im Teil einer Gemeinde. Warum muss, bitteschön, eine Gruppe einer Gemeinde zu einer anderen Gruppe derselben Gemeinde eine besonders innige Verbindung pflegen? Das Ziel, gemeindebaumäßig, ist doch, dass sie es zur Gemeinde hat, oder? Vielleicht sehe ich das auch zu theoretisch. Dort, wo Gemeinschaft einen Gottesdienst anbietet, welcher liturgischen Form auch immer, wird es jüngere Leute geben, die in diesen Gottesdienst kommen. Die sagen, jawohl, wir möchten am Sonntag Gottesdienst, nur wir möchten kein Zweitprogramm. Vielleicht ist auch das Praktische, dass 2 Gottesdienste am Sonntag für manchen einer zu viel ist. Dürfte man nicht übersehen. Gemeinschaftskinder meiner Generation, Jahrgang 68, vielleicht sagt das auch was, haben in Kindheit und Jugend manche dieser Fragen als Zweigleisigkeit, manchmal als Schizophrenie erlebt und haben diese Spannung für sich aufgelöst. Just an dem Punkt, wo sie zur Familie geworden sind, wo sie gemerkt haben, rein kalendertechnisch kann ich das nicht mehr leben. Das macht mir Sorgen. Dass wir sagen, Mensch, was passiert denn? Wenn man manche Stellen als unnötiges Anhängsel betrachtet, haben wir es auf der anderen Seite, dass wir manchmal ein Erbe ohne Erben haben. Versteht sich eine Gemeinschaft als Gemeinde, das hängt auch mit Gruppengrößen zusammen. Wenn in einer Gemeinschaftsstunde mehr als 50 Leute sind, ist eine identitätsbildende Einheit gefunden. Man wird sich als Gemeinde erleben, verstehen und das dann ausleben. Ganz fröhlich und unverkrampft. Und das wird man zeigen dürfen und müssen. Ich zitiere mal Michael Diener, Präsesbericht 2012, kann man nachlesen. Zusammenfassend will ich um der Identität unserer Gemeinschaft willen klar und unzweideutig festhalten, dass unsere Gemeinschaften biblisch-theologisch Gemeinden sind. Eine jüngere Generation hat es an vielen Stellen innerlich den Schritt schon längst gemacht und lebt es überzeugt und pragmatisch aus. Manchmal sind ihnen leider Absprachen, Vereinbarungen nicht ganz so wichtig, aber das Leben findet halt immer einen Weg. Man muss manches nicht richtig finden, aber wenn man über Identität und Form nachdenkt, zu fragen, was wird in der nächsten Generation, welche Form bieten wir an, dass diese Art von Frömmigkeit, diese Art Glauben zu leben, weitergeht. Mal so als ein Fazit, als ein paar Punkte das und dann werde ich mal ein paar Fragen stellen. Wenn die Form zur Identität wird, Identität prägt immer die Form. Wenn Menschen sich anders verstehen, werden sie auch andere Formen finden. Und wir sind meiner Meinung nach genau dabei. Wer an Form festhält, auch wenn sie noch so tolle Identität aus Geschichte repräsentieren, läuft Gefahr, ein pietistisches Erlebnismuseum zu betreiben. Wir sind nicht mehr im Barock, aber im Pietismus. Und dort sind wir gern. Denn wenn Formen einfach nur vorgegeben werden und sozusagen nur noch gefüllt werden müssen, dann wird eine Form fragwürdig. Man wird sie hinterfragen. Das heißt, wenn eine Form gefüllt werden soll nur und die Leute nicht die Identität dieser Form haben, wird sie an irgendeiner Stelle hohl bleiben und Identität sucht sich neue Formen. Das führt dazu, dass auch eine Form instabil wird. Wenn eine Form nicht mehr ausgefüllt ist, gibt es dort luftleere Räume. Und dann wird man manchmal auch als Partner nicht mehr ernst genommen, weil man von etwas anderes redet, als man lebt. Fragen, und soll man heute vielleicht nicht alle beantworten, nicht über alle reden können, aber die ich mir wünsche, dass wir die miteinander bedenken. Ist Identitätsverlust oder Wandel, ist es Identitätsverlust oder Wandel, wenn Menschen eine Form nicht mehr füllen? Das eine würden wir klar negativ bezeichnen, gell? Aber genau das ist die Frage, die mir brennt. Hat sich hier noch was geändert oder ist ein Identitätsverlust passiert? Muss man, wenn sich die Identität verändert, auch die Form ändern? Muss man das? Oder kann man Identität einfordern? Oder jemanden bitten, ein anderes Selbstverständnis zu haben? Wenn die Qualität einer Form abnimmt, sinkt dann auch das Selbstbewusstsein? Was können wir über die Identität als Bibelbewegung schließen, wenn in Gemeinschaften, ich greife jetzt mal hoch, maximal ein Drittel der Gemeinschaftsstundenbesucher auch Bibelstunden besuchen? Was muss an Form und Identität geändert werden, wenn Formen, die klare Identität voraussetzen, anders gefüllt werden? Mach das nochmal deutlich. Evangelisation. Wenn Evangelisation wirklich bloß die lustige Veranstaltung ist und der Ruf zum Herrn fehlt. Das meine ich damit. Vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Das sind die Dinge, die mir gekommen sind bei Form und Inhalt und Identität. Vielleicht ist es so, wenn man sagt, Mensch, ich bin doch da, gehöre ich doch dazu. Hier schlägt mein Herz, Gemeinschaftsarbeit ist was Tolles. Und ich möchte gern, dass meine Kinder in 20 Jahren sagen, und ich bin gern Gemeinschaftskind gewesen und noch heute. Danke fürs Zuhören.